Ich grüße euch alle zusammen, liebe Gemeinde des Herrn, im Namen Jesu Christi. Ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich hier mit meiner Familie sein darf und dass Gott eine gewisse Botschaft mir aufs Herz gelegen hat und ich wollte es gerne euch mitteilen. Was möchte der Herr heute mir und dir persönlich sagen? Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Edwin Müller. Ich bin hier mit meiner Frau hier, Frieda, und Gott hat uns einen Sohn geschenkt, Immanuel, der ist 2 Jahre alt. Wir kommen aus Ankum, das ist der Landkreis Osnabrück, und sind auch dort in der Ortsgemeinde Mitglieder und dienen da dem Herrn. Aber ich will nicht viel von mir erzählen, ich möchte euch über einen erzählen, der wichtig ist. Ich möchte heute mit euch über Jesus Christus sprechen. Und ihr habt diesen Namen schon ziemlich oft mit Sicherheit gehört. Aber ich habe eine Frage, seid ihr denn noch so, bestaunt ihr diesen Namen? Seid ihr begeistert von diesem Namen Jesus? Schaut doch mal, was der Psalm ist. Spricht in Psalm 8, Vers 10, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Psalm 8, 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Wir haben einen herrlichen Gott, einen wunderbaren Heiland, der uns alle liebt. Und wir haben schon vorhin von Daniel gehört, denn so sehr hat er die Welt geliebt, dass er hier auf die Erde kam und hat uns errettet. Ist es denn euch überhaupt bewusst, was Jesus für uns getan hat? Nehmt ihr das überhaupt ernst? Habt ihr angefangen, das zu schätzen? Das, was Jesus getan hat und dir und mir gegeben hat? Das Thema von heute ist, Neues ist geworden. Und ich möchte einen Vers vorlesen, über den ich heute reden möchte. Und wer möchte, darf es gerne aufschlagen. 2. Korinther 5, 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Geschwister, kennt ihr das Gefühl, dass wir haben ja alle eine gewisse Vergangenheit. Wir alle haben ja etwas schon durchlebt. Und ihr kennt doch solche Situationen, dass wenn man mal ein bisschen zurückblickt auf sein Leben, sogar auf das jetzige, sich Gedanken macht, dann wünscht man sich manchmal von vorne anzufangen. Man sieht, dass man in manchen Situationen oder in vielen Situationen falsch getan hat, falsche Entscheidungen getroffen hat, Fehler gemacht hat. Und man wünscht sich einfach, es zu löschen und von vorn anfangen und es richtig machen. Habt ihr sowas in eurem Leben? Also ich möchte ein neues Blatt. Ich möchte ein neues Leben anfangen. Ich möchte ein neuer Mensch sein. Ich will einen neuen Anfang haben. Ich will vergessen. Ich will vergessen, was ich getan habe. Ich will vergessen, was für einer ich war vorher. Ich will vergessen, was ich gestern getan habe. Ich will mit heute leben. Und am besten von vorne, so wie ich es für richtig halte. Lasst uns mal über König David sprechen. Ihr kennt diesen Mann, der große Mann nach Gottes Herzen, wird er auch genannt. Wir wissen, nachdem er gesündigt hat mit der Frau, der Uria, mit der Bathseba, da hat er auch versucht zu vergessen. Er hat verstanden, dass er falsch gehandelt hat und er wollte auch von neuem anfangen. Und wisst ihr wie? Er wollte was tun, um neu anzufangen. Er wollte vertuschen, zumachen, einen Weg selber finden, um von vorne anzufangen. Ja, ich habe was falsch gemacht. Jetzt muss ich schnell zumachen und will wieder in das vorige Leben, wo ich stand vor Gott, wie ich stand vorher, da will ich wieder sein. Bis er begriffen hat, dass er von alleine einen Neuanfang gar nicht machen kann. Bis er begriffen hat, dass er Vergebung braucht. Er sah, dass er nicht glücklich ist. Essen, ja, das Essen, das schmeckt nicht mehr so wie vorher. Das Opfern dem Herrn, das ist nicht mehr das gleiche wie früher. Singen dem Herrn ist auch nicht mehr diese Erfüllung. Man beginnt, fleischlich zu leben. Wisst ihr, die Sünde, die hat eine zerstörerische Funktion. Zum Ersten, eine Sünde, sie meldet sich niemals an. Sie wird niemals mit dir eine Terminabsprache machen und sagen, ich werde dann und dann kommen und dann will ich versuchen, in dir was zu bewegen oder dich irgendwo zu fangen. Das macht die Sünde nicht. Sie kommt immer unerwartet. Das Zweite, sie wächst in dir, wenn sie drinne ist, fängt an zu fruchten und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Sie führt zu einer geistlichen Lähmung, zu einer Starre, so wie ein giftiges Tier sein Gift in sein Opfer injiziert und quasi sein Opfer lahmlegt, dass es nirgendwo weglaufen kann, gelähmt ist, ausgeliefert ist. Das macht die Sünde auch. Es will dich langsam lähmen. Du wirst interessenlos. Dich spricht Gottes Wort gar nicht mehr an. Du hast keine Freude an Gottes Wort. Du lebst nicht mehr in dieser Freude an dem Herrn, obwohl es geschrieben steht, freue dich an dem Herrn. Freust du dich an den Herrn? Vielleicht mit Worten, aber tust du es wirklich ernst und so echt? Wir versuchen dann, ja, durch die geistlichen Dienste, die wir machen, die bringen uns keine Erfüllung mehr, denn sie wirkt nicht mehr, weil eine Sünde im Weg steht. Egal welchen Dienst ich führe, es führt mich zu keiner Erfüllung, weil die Sünde im Weg ist. Und dann beginnen wir diese Leere, diese Verlassenheit mit fleischlichen Dingen zu füllen. Ich muss mich beschäftigen. Ich brauche etwas, um mich abzulenken. Ich brauche etwas, um zu vergessen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, Jugendliche wissen das mit Sicherheit, man macht ohne Grund einfach mal das Handy an, man geht in YouTube rein und man weiß nicht, was man anmachen soll. Man guckt vielleicht, was das Ding selber vorschlägt, aber ich habe keine Ahnung, was ich gucken will. So eine Leere. So tief bin ich schon gekommen. Ich habe den Geist Gottes so weit unterdrückt, dass der Geist Gottes schon mir nichts sagt. Ich habe es zugelassen. Und David hat auch versucht zu vergessen. Er hat alles gemacht. Er brachte Uriah um. Er nahm Bathseba als seine Frau an. Alles sieht so gut aus. Und ich bin ja in einer Ehe und wir kriegen ja auch ein Kind. Aber was hat König David verstanden und was hat er gemacht, Geschwister? Wir lesen das im Psalm Kapitel 51. Ich werde nur einige Verse nehmen. Zum Beispiel im 5. Vers. Was sagt der David? Meine Sünde ist immer vor mir. Geschwister, Sünde und Schuld, sie wird dich nicht von alleine verlassen. Das wird sie niemals tun. Eine verborgene Sünde wird ständig vor deinen Augen sein und wird dich immer wieder stechen. Und wisst ihr, es läuft immer weiter. Eine Sünde trägt die andere nach. Stellt euch mal vor, eine Sünde ist ein Kettenglied. Und dann habe ich die nächste Sünde getan, ist das zweite Kettenglied dann, dritte Kettenglied, viertes Glied, fünftes, sechs und dann irgendwann im Leben ziehen wir eine lange Kette hinter uns hinterher. Sagt man, wird es nicht Zeit, mal frei zu werden? Wie lange willst du diese Last eigentlich schleppen? Bis diese Kette dich umringt und dich erstickt? Was hat David noch gesagt im Vers 6? David kam zur Erkenntnis. Er hat gesagt, ich habe übel getan. David hat erkannt, ich habe falsch getan. Ich habe gesündigt vor Gott und vor den Menschen. Aber in erster Linie vor Gott. Wenn wir sündigen, bitte merkt euch das, in erster Linie sündigen wir gegen Gott. In Vers 10 steht dann geschrieben, sagte der David, und die Gebeine litten. Das heißt, sein Körper, sein Fleisch fing an zu leiden, nämlich die Schuld, die Last, die lastete so auf ihn und drückte ihn nieder, dass er nicht mehr essen wollte. Ihn hat alles wehgetan. So eine, wir würden das vielleicht heute depressive Erscheinung nennen. Also er hatte wirklich einen hohen Druck, so sehr, dass schon sein Körper gesundheitlich gelitten hat. Die Sünde ist vor den Augen. Die ist verborgen und die wächst und fruchtet. Und die wächst so lange wie Dornen und wächst um dich rum und irgendwann mal hat sie dich umzingelt und erstickt dich. Im Vers 18, da sagt David, Opfer willst du nicht und die gefallen dir nicht. Du bist ein Kind Gottes und du dienst Gott und du stehst vor dem Herrn, vor dem Altar. Und du meinst, der Herr wird dein Opfer annehmen, dass Sünde im Weg ist, da dein Leben nicht bereinigt ist und du stehst und sagst dir dem Herrn etwas oder den Leuten? David hat verstanden, dass wessen Herz nicht rein ist, von dem nimmt der Herr kein Opfer an. Du kannst noch so ein guter Mensch sein, du kannst freundlich sein, du kannst zuvorkommend sein, du kannst liebevoll sein, du kannst solche netten Werke tun, du kannst der beste Mensch dieser Welt sein, aber diese Werke werden dich von Sünde nicht frei machen. Und das sollst du wissen. Und lass dich von der Sünde nicht betrügen, denn der Satan ist ein Lügner. Und er ist der Vater der Lüge. Wer von euch hat es geschafft, seine verborgenen Sünden zu vergessen? Wenn es jemand geschafft hat, der lügt uns und sich selber an und Gott. Du wirst nicht vergessen, denn die Sünde liegt immer vor deinen Augen. Und was machen wir Menschen? Wir sind ja schlau. Wir versuchen Wege zu finden, um zu vergessen. Wie machen wir das? Also wir müssen uns ablenken. Ich muss mich mal ein bisschen entlasten. Und das machen wir so. Ich muss hinter mir liegen lassen. Das heißt, Alkohol, Partys, Medien, Bücher. Also ich suche diese fleischlichen Dinge, diese irdischen Dinge, um diesen Zustand irgendwie zu bedecken und zuzuhalten. Ich will nicht mehr dran denken. Ich will nur an das denken, was mir gut tut. Ich will das tun, was mir gut tut. Ich habe auch mehrere Patienten da behandelt und ich habe bei einem bemerkt, ein Tattoo. Und ich habe gefragt, wie kommst du zu dieser Idee, dieses Tattoo zu machen? Und diese Person sagt, weißt du, für mich hilft dieser Tattoo, einen Neuanfang zu starten, ein neuer Status, eine neue Person, irgendwie, ich brauche Veränderung. Und dann dachte ich mir, damit mache ich das, indem ich, wenn ich was Neues mir hier so drauf mache, ich habe eine Veränderung, ich sehe anders aus und ich brauche etwas, worauf ich bauen kann. Nun, was für ein Selbstbetrug. Meinst du, ein Tattoo wird dich vergessen lassen? Meinst du, ein Tattoo hilft dir, eine Veränderung zu bringen? Das ist ein Selbstbetrug. Das ist nur ein Beispiel, womit wir versuchen, uns abzulenken. Es gibt noch viele weitere. Dann suchen wir Trost und Ablenkung beim Menschen. Wie machen wir das? Ich gehe zum Freund und dann sage ich, du, so sieht's aus. Hast du denn nicht auch sowas in dir? Ja, ich habe mal das gemacht und ich fühle mich irgendwie schlecht. Und dann sagt dein Freund, weißt du, ich habe mich genauso gefühlt wie du. Aber ich will dir sagen, das hört auf. Das wird dich nicht länger belasten, das ist normal beim ersten Mal. Es ging mir auch so, es wird schon gut. So ein Trost, sagt die Welt. Und irgendwann, Geschwister, kommt es zu einem schrecklichen Punkt. Jetzt kommt was sehr Listiges, was wir machen. Wir leben in Sünde, aber wir müssen uns doch rechtfertigen, damit ich ja weiter sündigen kann. Und wisst ihr, was wir machen? Wir verfallen oder zeigen eine scheinheilige Demut, eine scheinheilige Selbstgerechtigkeit. Und wisst ihr wie? Wir versuchen durch diese scheinheilige Sache unsere Hilflosigkeit vor Gott zu zeigen und das funktioniert so. Ich sage, tja, nur Gott kann mich ja befreien. Nur er kann mich ja von Sünde bewahren, damit ich nicht mehr sündige. Und wenn er nicht will, mich befreien, was kann ich dafür? Jesus beschützt mich doch nicht. Wie können wir ja, wir können ja nichts von uns aus selber tun. Das steht ja in der Bibel geschrieben. Jesus sagt, niemand kann von sich aus selber was tun, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Wie raffiniert, oder? In so eine Scheinheiligkeit verfallen wir. In so eine scheinheilige Demut. Aber wisst ihr, in dieser Aussage steckt eine große Enttäuschung auf sich und auf seinen gottlosen Zustand. Eine große Erschöpfung. Man hat vielleicht mit Sicherheit ziemlich oft schon an Knien die Zeit verbracht, aber hat keine Veränderung gespürt. Und man ist einfach erschöpft und wir fangen an, Gott zu beschuldigen. Du hörst mich ja nicht. Und weil du mich nicht hörst und mich von der Sünde nicht befreist, dann werde ich weiter sündigen. Weil ich kann ja ohne dich nichts. Schlau, oder? Es ist ein großer Selbstbetrug, liebe Geschwister. Wir belügen uns selbst. Wisst ihr, so hilflos sind wir gar nicht. Wisst ihr, was wir sehr gut machen können? Wir können perfekt sündigen und das mit Freude und Genuss. Aber echte Buße tun vor Gott und das Verlangen haben, von Sünde frei zu werden, da sind wir schwach. Warum? Weil wir die Sünde mehr lieben als Gott. Und dazu muss man erst kommen. Kinder, Jugendliche, Gott ist kein Tintenkiller, den du in die Hand nehmen kannst und immer deine Fehler wegradieren oder wegkillern kannst. Gott ist kein Antivirusprogramm, das du jederzeit im Computer aktivieren kannst, um deinen Computer oder dich zu bereinigen, um hinterher abscheuliche Seiten zu besuchen. Nicht du bist derjenige, der dich frei machen kann. Nicht du bist derjenige, der einen Neuanfang von alleine starten kann. Nicht du bist derjenige, der Gott regulieren kann, um von Sünde frei zu werden. Wenn du das könntest und frei wärst und du die Sünde als Sünde erkennen würdest, so würdest du diese auch ja nicht mehr tun. Leute, Gott ist keine Waschstraße, wo du jederzeit reinfahren kannst, dich abwaschen kannst, um wieder rauszufahren, um wieder zu sündigen. Wer ist für dich Gott? Nur Gott macht frei. Jesus Christus. Nur er macht von Sünde frei. Er befreit denjenigen, der erkannt hat, der eingesehen hat, der bereut hat und Buße tut und der die Sünde verabscheut und sein lässt. Geschwister, wir brauchen keine Vergebung, um sündigen zu können. Nach dem Sündeprozess hat man sich dreckig gemacht und wer fühlt sich denn schon wohl, wenn man dreckig ist? Und das Ziel ist es nicht, die Freiheit zu bekommen. Unser Ziel ist es doch nur, sauber zu werden, nicht wahr? Wir brauchen keine Vergebung, um wieder sündigen zu können. Wir brauchen Vergebung, um von Sünde frei zu werden. Um eine neue Kreatur durch Jesus Christus zu werden, wir müssen neu werden. Entweder kommst du zu Jesus ganz oder lass es lieber sein. Schauen wir uns Petrus an. Ihr kennt ihn alle ganz gut. Ein Jünger Jesu. Er liebte Jesus von ganzem Herzen. Er folgte Jesus von Anfang an bis zum letzten Tag. Er war auch bereit, für Jesus in den Tod zu gehen. Er bezeugte vor Jesus persönlich seinen Glauben an ihn, dass er der Sohn Gottes ist. Petrus liebte Jesus von ganzem Herzen. Wisst ihr, wir sind aber auch so. Wir sind auch Kinder Jesu. Wir lieben Jesus auch. Wir bezeugen seinen Namen. Wir glauben fest daran, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns gestorben ist, dass er uns frei machen kann. Wir glauben ganz gerne, Jesus ist lieb. Jesus ist freundlich. Jesus vergibt alle meine Sünden. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Ist ja nicht wichtig, wie oft ich sündige. Ist ja nicht wichtig, ob ich ein fleischliches Leben führe. Ich kann aber jederzeit kommen. Aber trotzdem, ich als Namenschrist führe ein fleischliches Leben. Und meine zu wissen, dass ich vor Gott recht bin, aber bin vor Gott sowas von ungerecht. Was geschah weiter mit Petrus? Als Jesus vor dem Hohen Rat geführt worden ist, da ging Petrus ihm nach, das wissen wir ja. Und dann, wisst ihr, in der Zeit sprachen einige Leute ihn an und verdächtigten ihn, dass er ja auch mit Jesus war, dass er Jesus kennt. Und wisst ihr, da hat der Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und nicht einfach nur verleugnet, wenn Juden anfangen zu schwören, wisst ihr, wie die das machen? Die strecken die Hand zum Himmel hoch und sagen, mir geschehe dies und das. Ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe mit ihm gar nichts zu tun. Mit aller Kraft, mit so einer Überzeugung und versucht Menschen zu überzeugen, ich kenne Jesus nicht. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Lasst mich in Ruhe. Und ab dem Moment, nach dieser Aussage, krähte der Hahn. Eine Erschütterung. Irgendwas geschah in Petrus drinnen. Da war doch was. Da war doch was. Irgendwie ist mir ganz komisch. Irgendwie, ein paar Stunden zurück, hatte ich mein Schwert dabei gehabt. Ich war bereit, Jesus zu verteidigen. Ein paar Stunden zurück habe ich dem Herrn gesagt, ich gehe mit dir bis zum Tod. Und in dem Moment trafen sich sein Blick mit Jesus, die Gesichter. Und Geschwister, ich möchte euch sagen, diesen Blick hat Petrus niemals vergessen. Ich bin mir sicher, er hat es nicht einfach gehabt, auch nachdem Jesus auferstanden ist. Wenn er einmal den Hahn wie der Krähen gehört hat, hat er sich ganz bestimmt an diese Situation erinnert. Hier ist nichts mit vergessen. Aber wisst ihr, wir werden gleich weiterhören, was er richtig gemacht hat. Aber wisst ihr, was Jesus vielleicht, ja vielleicht, was dieses Blick ihm gesagt hat? Petrus, du hast gesagt, dass du mich liebst. Du hast bezeugt, dass du an mich glaubst. Du wolltest für mich sterben und jetzt sagst du dich von mir los und bezeugst, dass du mich nicht kennst? Haben wir nicht zusammen am Tisch gesessen und das Passahlamm gegessen? Hast du nicht vom Brot gegessen und vom Wein getrunken zu meinem Gedächtnis? Bist nicht du mit mir, mit zwei weiteren Jüngern und mit den anderen auch zum Garten Gethsemane gegangen? Hab ich nicht dich gebeten, zu wachen und zu beten, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, nicht für mich, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wolltest du mich nicht verteidigen und jetzt sagst du dich von mir los? Womit sind wir besser, Geschwister? Lasst uns doch auf unser Leben mal gucken, wie oft sagen wir uns los, wie oft werfen wir die Gnade Gottes weg. Wer ist für dich Jesus eigentlich? Willst du mit durch Werken gerecht werden? Dann viel Spaß, du wirst keinen Erfolg haben, denn Werke werden dich nicht erretten. Nur die Buße, nur Jesus kann dich erretten. Ich betone Jesus. Und wir wissen weiter, dass Apostel Petrus, nachdem der Hahn gekräht hat, dass er bitterlich und gurig geplagelt, er hat bitterlich geweint. Und er ist weggelaufen. Er hat, Er hat geglaubt, dass Jesus ihm vergibt. Er hat geglaubt bis auch dahin, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist auch der Unterschied zwischen ihm und Judas. Und er wusste, ja, ich habe diese Vergebung, aber konnte sich nicht vergeben, dass er so Gott verleugnet hat. Wie oft verleugnen wir ihn? Wann hast du das letzte Mal vor Jesus geweint? Wann hast du das letzte Mal wegen deiner Schuld, wegen deiner Sündenbeladenheit vor Jesus geweint? Wann hat es dir das letzte Mal so richtig leid getan? Wie lange willst du in Feindschaft mit Gott leben? Lass dich doch versöhnen mit Gott. Du willst einen Neuanfang. Komm zu Jesus, zum Kreuz. Und er wird dir einen Neuanfang geben. Denn er hat das gemacht, was niemand von uns machen kann. Selbst Petrus konnte es nicht. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ja, er rechnete sogar deine Sünde dir nicht an. Jesus ist für dich und mich gestorben. Und er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte, dass wir alle gerettet werden. Hörst du das? Er möchte Veränderung in dir bringen. Er will dich aus dieser Gefangenschaft der Sünde befreien. Um was Neues zu werden, um eine neue Kreatur zu werden. Wie kann man das werden? Da steht geschrieben in der Schrift, die von Gott persönlich eingegeben worden ist. In Epheser Kapitel 4, 23, 24 steht es geschrieben, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Um etwas anziehen zu können, lieber Freund, musst du vorher erst ausziehen. Leg deine Sünde vor dem Kreuz ab. Leg dein Ich da ab. Wenn du dein Ich nicht ablegst, bist du es nicht wert, Jesus zu folgen. Wir brauchen Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung reicht nicht. Bekehrung, das ist Sünde erkennen und Buße tun dafür, was wir getan haben vor dem Herrn. Und Wiedergeburt, das ist Jesus aufnehmen in sein Leben. Die neue Kreatur, das neue Kleid der Gerechtigkeit, der Wiedergeburt anziehen, den nur Jesus dir geben kann. Das ist Wiedergeburt. Ihr alle kennt doch, wie ein Eurostück aussieht. Vorne ist ja, wie viel dieser Euro beinhaltet. 1 Euro. Hinten ist die Prägung von dem Eurostück. Was meint ihr, wenn die Prägung dieses Eurostücks hinten nicht da wäre, sondern nur vorne die 1 stehen würde, würde das Geld etwas wert sein? Könntest du mit diesem Eurostück dir etwas kaufen? Du könntest dir nichts kaufen. Du brauchst den Wert und die Prägung. Und so ist es auch hier. Du brauchst Bekehrung und Wiedergeburt. Sonst kannst du nicht gerettet sein. Wenn du nur bekehrt bist und in die Gemeinde aufgenommen wirst, so wird die Gemeinde eine fleischliche Gemeinde. Du musst bekehrt und wiedergeboren sein. Bist du wiedergeboren? Hast du den Geist Gottes in dir leben? Prüfe dein Leben. In Galater 2, Vers 20 steht, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Nicht ich lebe im Glauben Jesus Christus. Jesus lebt in mir. Ich bin gestorben, Jesus lebt. Leg dein Ich ab und komm zu Jesus. wisst ihr, in Römerbrief Kapitel 8, Vers 9, die zweite Hälfte, steht: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Кто Духа Божьего не имеет, тот и не его. Und jetzt ist meine Frage: Wenn du den Geist Gottes nicht hast, wem gehörst du dann? Eine sehr ernste Frage. Wem gehörst du? Wer bist du? Denn nur diejenigen, die den Geist Gottes haben, die treibt der Herr zum Dienst. Existierst du nur oder lebst du? Wisst ihr, wie wichtig das ist, darüber nachzudenken, ob du wiedergeboren bist? Nur durch Jesus kannst du Neues werden, denn er hat für deine Schuld am Kreuz bezahlt. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Liebe Eltern, für euch ist es mit Sicherheit ganz wichtig, dass euer Kind in der Gemeinde ist, nicht wahr? Ich glaube, das ist euer Gebetsanliegen, oder täusche ich mich da? Oder dass mein Ehemann oder meine Ehefrau zum Glauben kommt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt steht mein Sohn oder meine Tochter hier vorne vor der Gemeinde Gottes und möchte die Taufe annehmen. Was findet in unserem Herzen statt als Eltern? Hoffentlich werden die ihn nehmen. Hoffentlich werden sie Ja sagen, hoffentlich werden sie ihn mit Fragen nicht überschütten. Aber lieber Mutter, lieber Vater, lieber Ehemann und liebe Ehefrau, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob dein Kind eigentlich wiedergeboren ist? Dir vielleicht ist es wichtig, dass dein Kind in der Gemeinde Gottes ist. Ja, lieber soll er hin zur Kirche gehen, anstatt da irgendwo zu Diskotheken oder da, wo falsche Freunde sind. Aber er muss hier sein. Ja, dein Kind ist hier. Aber so, wenn die Zeit kommt, dass Gott seine Seele fordern wird, meint ihr, das Kind wird im Himmel sein? Was ist für uns wichtig, liebe Eltern? Es sollte für euch wichtig sein, ob euer Kind wahrhaftig errettet ist. Sonst lässt ihr euer Kind fälschlicherweise glauben, dass wenn man in der Gemeinde aufgenommen wird, dann ist man wiedergeboren und ich komme ja in den Himmel, aber führe ein fleischliches Leben. Meint ihr nicht, dass ihr eine Verantwortung vor Gott trägt, deswegen, weil ihr dem Kind das glauben lässt? Der Pastor das Gleiche. Der verantwortet auch für diese Seele. Denn er muss aufpassen, dass nicht fleischlich gesinnte Leute in die Gemeinde Gottes kommen. Sonst wird die Gemeinde Gottes fleischlich. Liebe Geschwister, Eltern, um Früchte der Buße von eurem Kind zu erwarten, musst du Früchte der Buße in dir haben. Wie kannst du Buße von deinem Kind erwarten, wenn du in dir keine Früchte der Buße hast? Kinder, wie könnt ihr Früchte der Buße von euren Eltern erwarten, wenn ihr keine Früchte der Buße in euch habt? Как вы можете ожидать плоды покаяния от вашего сына или дочки, если у вас нету плоды покаяния? Мама, папа, seid ihr wiedergeboren? Eure Kinder gehen verloren und ihr selbst mit? Willst du nicht wie Petrus zu dem Herrn kommen? Da.
Mama, Papa, umir. Sorry, только Иисус Христос.
Иисус Христос умер.
Да, а почему тогда это мое покаяние, а относится к покаянию моих детей? То есть почему дети, которые не имеют верующих родителей, они каются?
Они каются. Но иметь эти, ожидая плоды, я должен их тоже же в себе иметь. Я не могу каять человека, это Бог, покаяние и вера только от Иисуса Христа. И это я исповедую.
Я верю в то, что моя жизнь перед Богом, ну, мое хождение перед Богом.
Аминь.
В плане, что работа, ну, Бога над моими детьми, да, это Его работа.
Да.
В плане, что я не спасаю своих детей.
Да.
Бог спасает.
Я согласен с вами, брат. Но у нас есть какая-то ответственность тоже от Бога данным.
Да, ответственность есть.
Вот, об этом я говорю.
То, что касается спасения,
да.
Это взаимоотношения моего ребенка со Христом, вот, ну, напрямую. То есть я могу быть инструментом.
Да, чтобы, вот, вот это есть.
Ребенок мог видеть во мне, да,
аминь.
Бог, да, но я не тот, кто спасает его.
Аминь, согласен. Хорошо, что вы уточнили. Быть инструментом, может, кто-то не так понял. Быть инструментом. Перед Богом, как я стою. Ich möchte euch das ans Herz legen, dass ihr darüber nachdenkt. Ich will euch das ans Herz legen, dass ihr rechtschaffene Buße vor dem Herrn tut. Dass ihr vor dem Herrn rein steht. Dass ihr mit einem reinen Herzen Jesus Christus dient. Dass der Friede Gottes in euren Herzen ist und in eurer Familie. Und dass, wie der Bruder auch gesagt hat, wir ein Instrument tatsächlich sein sollen. Für uns erstmal, auch für die Welt, auch für unsere Familie. Ich kann mein Kind nicht retten, das wollte ich auch nicht sagen. Aber ich kann mein Kind den Weg zeigen. Um den Weg zu zeigen, muss ich den Weg wissen. Aber nur Gott ist derjenige, der Glauben gibt. Nur Gott ist derjenige, der Buße gibt und der die Wiedergeburt gibt. Und davon rede ich. Wie stehen wir vor dem Herrn? Ein jeder prüfe sich selbst. Und wenn du heute einen Neuanfang machen möchtest, wenn du heute zu Jesus kommen willst und Buße tun willst und du verstanden hast, boah, ich führe doch ein fleischliches Leben vor dem Herrn. So komm zu Jesus nach vorne, beug deine Knie vor Jesus und bete ihn an. Und sag, Herr, vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Dass ich dachte, ich sei wiedergeboren, war es wohl in Wirklichkeit nicht, weil meine Früchte zeigen das. Der Herr segne euch jeden Einzelnen. Und wir werden auch gleich ein Lied hören. Und wer möchte, kann zu Jesus kommen und seine Knie vor ihm beugen und zu Jesus rufen. Nicht zu Menschen, zu Jesus rufen. Und dazu lade ich euch ein. Gottes Segen euch. Amen.